HR Info. Wissenswert.
Sie gehören zu den begehrtesten Rohstoffen der Welt, die Metalle der seltenen Erden. Wobei dieser Fachausdruck ziemlich irreführend ist, denn im Vergleich mit anderen Rohstoffen sind die seltenen Erden keineswegs besonders selten. Sie sind nur arg ungleich verteilt auf der Welt. Und genau das ist das Problem. In jedem Handy, in jedem Lautsprecher stecken zumindest Spuren dieser Metalle, aber sie werden nur an wenigen Stellen zutage gefördert. Und wie beim Öl gibt es daher das Risiko von politisch motivierten Engpässen. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Auch wenn die seltenen Erden nicht besonders selten sind, eines sind sie bestimmt. Sie sind teuer, denn es ist sehr aufwendig, diese Metalle einzeln in Reinform in den Handel zu bringen. Wie Gold und Platin eignen sie sich daher auch als Spekulationsobjekte. In Frankfurt gibt es seit kurzem sogar einen Aufbewahrungsort, speziell für Metalle der seltenen Erden. Vanessa Rennert hat ihn besichtigt.
Ein ehemaliger Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Fassaden ohne Fenster, die Rückseite pistaziengrün gestrichen. Am Eingang empfängt uns Matthias Rüth, Geschäftsführer der Firma Metlock, Erbauer und Betreiber des neuen Hochsicherheitsdomizils für wertvolle Rohstoffe.
Das ist eine Spezialtresortür mit einem Gewicht von 4,6 Tonnen und einem Codeschloss, was eben von mehreren Mitarbeitern in bestimmter Reihenfolge geöffnet werden kann.
Die Tür ist zu. Drinnen verschlungene Gänge mit weiß getünchten Wänden. Die Rohstoffe lagern zum Beispiel in blauen Fässern. In einer Holzkiste liegt ein Stück Gestein.
Das ist jetzt ein Bohrkern. Dieser konkrete ist jetzt bei rund 500 Meter Tiefe entnommen. Erz, das eben seltene Erden beinhaltet und praktisch der absolute Rohstoff darstellt.
Die meisten seltenen Erden und Metalle kommen aus China. Gewonnen werden sie durch chemische Prozesse. Anleger, die in diese Rohstoffe investieren, hoffen, dass ihr Wert steigt. Denn sie kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz. Für Smartphones, LED-Bildschirme, Katalysatoren. Chefhändler Thomas Grob.
Hier haben wir zum Beispiel eine Probe eines Dysprosiumoxides. Dysprosium ist eben eines der Elemente, die zum Beispiel für die Windkraftanlagen von großer Bedeutung sind. Das sieht aus wie weißes Pulver, also mehlartig.
Das Angebot von Metlock und dem dazugehörigen Metallhändler für die Industrie Tradium richtet sich an vermögende Privatkunden. Die Mindestanlage liegt bei 50.000 Euro.
Vanessa Rennert hatte Gelegenheit, ein Hochsicherheitsdepot für die Metalle der seltenen Erden zu besichtigen. Wofür diese seltenen Erden taugen, wenn sie nicht als bloße Geldanlage irgendwo eingeschlossen werden, sondern wenn sie in der metallverarbeitenden Industrie als Rohstoff genutzt werden, darum soll es in den folgenden Beiträgen von Helmut Nordwig gehen.
Aus 118 Elementen besteht die Welt, sagen die Chemiker, und sie nummerieren diese Elemente nach dem Gewicht ihrer Atome. Wasserstoff hat die Nummer 1, Helium die 2 und so weiter. Die ersten Elemente kennen viele Menschen aus dem Alltag. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Magnesium, Chlor bis hin zur Nummer 19 Kalium und 20 Calcium. An der 21. Stelle im Periodensystem der Elemente steht Skandium. Spätestens hier ist das Schulwissen in Sachen Chemie zu Ende. Skandium begegnet uns im Alltag nirgends. Mineralien, in denen Skandium vorkommt, zählen deshalb zu den seltenen Erden.
Seltene Erdmetalle sind eine Gruppe von Metallen, die in vielen technischen Anwendungen essentiell sind, die in sehr, sehr kleinen Mengen eingesetzt werden, ohne die aber das Gerät nicht funktioniert. Das kann man vielleicht dann mit einem Gewürz vergleichen, was man in die Suppe streut. Damit es eine Safransuppe wird, muss man Safran haben. Also haben wir den Begriff Gewürzmetalle dann mal eingeführt.
17 solche Gewürzmetalle kennen Experten wie Armin Reller, Professor für Ressourcenstrategie an der Universität Augsburg. Lanthan, Zeer, Praseodym, Neodym. Sie alle aufzuzählen, das treibt auch gestandenen Chemikern den Schweiß auf die Stirn. Doch es gibt Menschen, die haben mit diesen Stoffen jeden Tag zu tun. Zum Beispiel Thomas Hartwig vom Fraunhofer Institut für angewandte Materialforschung in Bremen. Im Gießereitechnikum, einer Fabrikhalle für die Wissenschaft, schmilzt er Metalle, gießt Legierungen und untersucht, was dabei herauskommt. Neodym zählt zu seinen alten Bekannten.
Das ist ein silbrig glänzendes Metall, was so ähnlich aussieht wie Titan, finde ich. Es ist nur eben auch sehr reaktiv, relativ luftempfindlich. Das heißt, es überzieht sich dann auch sehr schnell mit einer Oxidhaut und wird dann grau und dunkel.
Für Thomas Hartwig ist klar, die Bezeichnung seltene Erden führt in die Irre. Wirklich rar sind Neodym und Co. nämlich gar nicht. Selbst das seltenste Seltenerdmetall, nämlich Thulium, kommt auf der Erde deutlich häufiger vor als Gold oder Platin. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Man kann nicht einfach Zeer- oder Yttrium-Erze abbauen, wie das bei Kupfer oder Aluminium möglich ist. Denn die seltenen Erden sind einander so ähnlich wie Zwillinge. Und deshalb kommen in der Natur immer mehrere von ihnen gemeinsam vor, sagt Armin Reller.
Das Problem ist ein bisschen, dass die Verteilung dieser Metalle in den Mineralen sehr unterschiedlich ist. Und dazu kommt, dass die Aufarbeitung dieser seltenen Metalle, also das Raffinieren und das Herstellen von reinen Metallen, extrem aufwendig ist. Weil die chemisch so ähnlich sind, muss ein sehr großer Aufwand betrieben werden mit relativ umweltbelastender Chemie.
Reine Seltenerdmetalle kann man zum Beispiel beim internationalen Rohstoffhändler Goodfellow bestellen. Im Online-Katalog sind die Preise zu finden. Zum Beispiel Neodym als hauchdünne Folie in der Größe einer Briefmarke 340 Euro. Ytterbium, ein Stäbchen so groß wie die Mine eines Bleistiftstummels, Stück 1001 Euro. Platin ist in der gleichen Form dagegen vergleichsweise günstig. Es ist schon für 680 Euro zu haben. Die Gewürzmetalle sind also nicht selten, aber ausgesprochen kostspielig. Genau wie Safran eben. Und genau wie das Gewürz in der Suppe sind diese exotischen Substanzen in der Technik unentbehrlich. Das zeigt der Fraunhofer Forscher Thomas Hartwig am Beispiel Neodym auf.
Man macht also Verschiedenes aus dem Neodym. Das wird also auch noch für Katalysatoren oder auch für Laser benötigt. Aber der größte Teil des Neodyms geht in die Magnete. Und das sind eben Hartmagnete, das heißt eben solche Magnete, die auch wenn man dann kein externes Magnetfeld mehr drauf tut, magnetisch bleiben.
Solche Magnete enthalten neben Neodym auch noch Eisen und das Element Bor. Es sind die stärksten Magnete, die Menschen herstellen können. Ein Auto wegzuschieben, das ist für sie kein Problem. Und das ist auch die wichtigste Anwendung der Supermagnete. Sie treiben Motoren von Elektrofahrzeugen an. Auch Windräder, vor allem die Offshore-Anlagen auf dem Meer, werden mit neodymhaltigen Magneten bestückt.
In einem Auto wird in der Größenordnung zwischen 1 und 3 Kilogramm Neodymeisenbor eingesetzt werden und davon sind dann gerade mal 20% Neodym. Das sind also nicht so große Magnete, aber die Menge macht es dann natürlich auch. Bei den Windrädern ist das ein bisschen anders. Da kommen richtige Mengen an Neodymeisenbor rein, also irgendwo in der Größenordnung 1 Tonne pro 1 Megawatt. Das heißt, die großen Offshore-Anlagen, die würden mit 5 bis 6 Tonnen an Magneten arbeiten müssen.
Auch in Energiesparleuchten, LEDs, also Leuchtdioden und Flüssigkristalldisplays stecken die seltenen Erden. Windenergie, Elektromobilität, energiesparende Beleuchtung, für all das sind die Gewürzmetalle unentbehrlich. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, ohne seltene Erdmetalle wird die Energiewende nicht stattfinden. Es gibt dabei aber einen Haken. 97% dieser Materialien kommen derzeit aus China. Bis Mitte 2010 hat darin kaum jemand ein Problem gesehen. Die Lieferungen aus dem Reich der Mitte waren konkurrenzlos billig und trafen stets zuverlässig ein. Allein der EU-Kommission war das fernöstliche Quasi-Monopol nicht geheuer. Sie hat eine Arbeitsgruppe kritische Rohstoffe eingerichtet. Zu ihr gehört Luis Tercero Espinosa vom Fraunhofer Institut für Innovationsforschung in Karlsruhe.
Wir haben derzeit die Befürchtung, dass es bei den schweren seltenen Erden nicht reicht. Und da denkt man vor allem an Dysprosium und Terbium und auch von den leichten an Neodym. Und zwar deswegen, weil wir derzeit den Umbau von der Energiebereitstellung anstreben hin zu mehr erneuerbare Energien. Da spielen Windkraftanlagen eine große Rolle. Und nach derzeitiger Technologie können sie hocheffiziente Windkraftanlagen, die auch wartungsarm sind, was enorm wichtig ist für Offshore-Operationen, nur mit diesen starken Magneten. Und die stärksten Magneten, die wir heute haben, sind mit seltenen Erden gebaut.
Die Versorgung mit bestimmten seltenen Erdmetallen ist gefährdet, so lautet das Fazit der Rohstoffexperten. Das könnte so weit gehen, dass ein Engpass bei Neodym und Dysprosium die Energiewende verzögert.
Das konnte so kommen, ja. Kurzfristig konnte es sich durchaus verschärfen. Die chinesische Produktion steigt nicht mehr so schnell wie die erwartete Nachfrage. Und zwar für Elektromotoren, für Elektroautos und auch für Windkraftanlagen.
Im September 2010 ist dann eingetreten, wovor die Experten gewarnt hatten. China hat sich auf seinen eigenen Aufschwung besonnen und den Export von seltenen Erdmetallen eingeschränkt. Die Preise sind daraufhin stark angestiegen. Zwar hat sich der Markt inzwischen wieder beruhigt und die Gewürzmetalle kosten heute kaum mehr als vor 5 Jahren. Doch Fakt ist, offiziell liefert die staatliche Exportagentur von China weniger davon in die EU-Länder als früher. Aber es gibt andere Quellen.
Nur ein Teil der Produktion in China ist von den, sagen wir, offiziellen Stellen staatlich kontrolliert. Es gibt sehr viele, auch kleine Operationen, die auch zum Schmuggel führen. Auch deswegen, weil der Preis international so hoch ist. Die Aussage von einer chinesischen Agentur war, dass es doch beachtliche Mengen sind, die aus illegalen Quellen in den Weltmarkt kommen.
Und die können jederzeit ohne Vorwarnung versiegen.
Leuchtdioden und Elektromotoren, in denen Schmuggelware steckt, das kann keine zukunftsträchtige Strategie für die europäische Hightech-Industrie sein. Aber auch wenn sich der Markt für die seltenen Erdemetalle zurzeit etwas entspannt hat, eines ist klar, die Unternehmen müssen sich etwas einfallen lassen. Die ersten Lösungen sind in Sicht.
Niemand kann absehen, ob in Europa auch in Zukunft jederzeit genügend Gewürzmetalle zur Verfügung stehen. Denn die Versorgung mit den seltenen Erden ist unsicher. Experten warnen vor einem Engpass und zugleich zeigen sie Alternativen auf. Dabei wird eine Maßnahme allein nicht die Lösung bringen.
Vorschlag 1. Neue Bergwerke für Hightech-Metalle.
Seltene Erden sind ja nicht wirklich rar, aber der Abbau ist ziemlich aufwendig. Doch um die Versorgung außerhalb Chinas zu sichern, werden die Gewürzmetalle jetzt auch dort wieder gefördert, wo Bergwerke schon einmal aufgegeben wurden. Luis Tercero vom Fraunhofer Institut für Innovationsforschung in Karlsruhe nennt Beispiele.
In Australien werden Lagerstätten dann wieder in Betrieb genommen, in Mount Weld, das hat schon mal produziert. In den USA wird die Mine in Mountain Pass dann wieder online gebracht, das hat ebenfalls auch schon mal produziert. Diese haben aber nicht die Produktionskapazität, die derzeit in China vorhanden ist. Also die bringen zum einen schon Entlastung, aber es wird die Position Chinas zumindest kurzfristig nicht bedeutend verändern. Und zweitens, die Lagerstätten unterscheiden sich voneinander in der Zusammensetzung. Es gibt Lagerstätten wie zum Beispiel die in Mountain Pass, die sehr wenig Dysprosium enthalten. Also sie haben mehr seltene Erden, davon aber sehr wenig Dysprosium, was ja in dem Moment als kritisch anzusehen ist.
Weitere 270 Minenstandorte in 28 Ländern werden derzeit geprüft, heißt es bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Zum Beispiel in Russland und Mittelasien, in Indien und Afrika. Sogar 5000 Meter unter dem Meeresspiegel des Pazifiks sind große Mengen seltener Erden entdeckt worden. Wie man sie aus dieser Tiefe fördern könnte, das weiß aber niemand. Auch in Grönland vermuten Experten große Vorkommen. Und auch die sind nur schwer zu erschließen, sagt Doris Schüler, Wissenschaftlerin am Öko-Institut in Darmstadt. Das Institut hat für die Grüne Fraktion im Europaparlament eine Studie zum Thema seltene Erden erstellt.
Grönland sind sehr schwierige Lagerstätten, deswegen haben wir das ja auch als ein Beispiel in unserer Studie aufgegriffen, um aufzuzeigen, dass man sehr aufpassen muss, dass man mit der Eröffnung neuer Produktionsstätten sich nicht noch mehr sehr große Umweltprobleme einhandelt. Dort wird ja überlegt, ob man die seltenen Erden in Verbund mit Uran abbaut. Also Radioaktivität ist da ein ganz großes Problem und es liegen dort noch keine vernünftigen öffentlichen Konzepte vor, wie man mit diesen Riesenmengen an schlammhaltigen radioaktiven Stoff umgeht.
Trotzdem hat das Regionalparlament der Insel im Herbst 2013 dem Abbau seltener Erden zugestimmt. Genauso brisant ist das lange Jahre verfolgte Vorhaben, solche Vorkommen in einem dicht besiedelten Gebiet in Deutschland zu fördern. Bei Delitzsch in der Nähe von Leipzig gibt es so viele Gewürzmetalle wie fast nirgends in Europa. Das ist schon seit DDR-Zeiten bekannt. Vor allem Lanthan, Zeer, Praseodym, Neodym und Yttrium sind hier zu finden. Aber kein Uran, was von Vorteil wäre. Trotzdem glaubt Doris Schüler vom Öko-Institut nicht, dass in absehbarer Zeit seltene Erden in Sachsen abgebaut werden.
Also ich persönlich halte das nicht für sehr realistisch. Mein Deutschland ist ja auch recht dicht besiedelt und das gilt ja auch für die Umgebung von Leipzig. Und ja, das muss eine Bevölkerung auch mitmachen. Und die anderen beiden Minen außerhalb Chinas, die jetzt in Betrieb gehen, das sind Minen, die im Prinzip in wüstenähnlichen Gebieten liegen, in Australien und in den USA. Da sind dann die nächsten Ortschaften 20, 30 Kilometer oder gar noch weiter weg. Das wäre hier ja etwas ganz anderes.
Dazu kommt, die Vorkommen in Sachsen liegen mehrere hundert Meter unter der Erde. Das würde einen Abbau sehr teuer machen. Und deswegen hat eine ursprünglich interessierte Firma im Juli 2015 die Erkundungslizenz zurückgegeben.
Vorschlag 2. Die seltenen Erden ersetzen.
Solange die Gewürzmetalle reichlich aus China geliefert wurden, hat sich kaum jemand Gedanken darüber gemacht, ob es auch ohne sie ginge. Doch das hat sich geändert. Doris Schüler hat in ihrer Studie auch diese Frage untersucht.
Es gibt Bereiche, da gibt es grundsätzliche Alternativen. Meist sind die aber aufwendig oder verlangen so grundlegend andere Konzepte. Also man kann die seltenen Erden in der Regel nicht 1:1 ersetzen. Also wenn man jetzt mal das Beispiel eines Motors nimmt, eines Elektromotors, da werden seltene Erden eingesetzt für die sogenannten Permanentmagneten. Und jetzt gibt es auch andere Motorkonstruktionen, die kommen ohne diese Permanentmagneten aus. Dann ist aber der Motor ganz anders aufgebaut und hat dann auch einen anderen Rohstoffbedarf, was dann andere Stoffe angibt. Da muss dann beispielsweise mehr Kupfer verwendet werden.
Das würde neue Abhängigkeiten schaffen. Außerdem macht mehr Kupfer ein Elektroauto deutlich schwerer. Und das bedeutet wiederum, das Fahrzeug würde viel mehr Energie benötigen. Selbst der Motor eines Zahnarztbohrers wäre ohne seltene Erdmetalle so träge, dass die Behandlung ziemlich qualvoll wäre. Auch dieser Antrieb funktioniert mit Hilfe eines Magneten, in dem Gewürzmetalle stecken. Thomas Hartwig vom Fraunhofer Institut für angewandte Materialforschung in Bremen meint dazu:
Diese Magnete beinhalten eben eine deutliche Energie. Und diese Energie kann eben genutzt werden in Festplattenlaufwerken. Sie sind in Lautsprechern eingebaut, in jedem Handy und CD-Player und sonst was. Überall sind kleine Magnete drin. Und die haben es eben erlaubt, dass die ganzen Geräte auch immer kleiner werden durften, weil gerade die Neodym-Eisenbohrmagnete eine so hohe Energiedichte haben.
Bei den Magneten ist ein Ersatz nach derzeitigem Stand also kaum denkbar. Auf einem anderen Feld haben Forscher der Universität Erlangen vor kurzem eine interessante Entdeckung gemacht. Es geht um LEDs, also die besonders energiesparenden und langlebigen Leuchtdioden. Eine weiße LED leuchtet eigentlich blau. Die weiße Farbe kommt als Mischung zustande, weil die blaue Lichtquelle mit einem orangeroten Leuchtstoff überzogen ist. Der enthält das seltene Erdmetall Europium. Es geht aber auch anders, wie die Wissenschaftler aus Erlangen herausgefunden haben. Manche Eiweiße leuchten nämlich ebenfalls orange. Eine Paste aus einem solchen Eiweiß könnte eines Tages Europium ersetzen. Doch dafür sind noch viele Tests nötig.
Vorschlag 3. Die Gewürzmetalle recyceln.
Seltene Erden aus einem Motor oder einem gebrauchten Gerät herauszuholen, das hätte sich bis vor kurzem nicht gelohnt. Denn es stecken ja oft nur Spuren dieser Metalle in den Produkten und die Preise waren lange Zeit moderat. Doch vor einigen Jahren sind sie plötzlich stark angestiegen. In dieser Zeit haben Forscher damit begonnen, Ansätze zum Recycling der Gewürzmetalle zu entwickeln. Doris Schüler vom Öko-Institut nennt ein Beispiel.
Energiesparlampen, die auch alle seltene Erden enthalten und die ja ohnehin fachgerecht entsorgt werden müssen, weil sie auch Quecksilber enthalten, was giftig ist. Das heißt, da gibt es schon richtige Recyclinganlagen, die diese Lampen aufbereiten, das Quecksilber da abtrennen. Und die haben bisher einen Rückstand, das ist so ein Pulver, wo 10-20% seltene Erden drin sind.
Ingenieure der Technischen Universität Freiberg in Sachsen haben es geschafft, aus diesem Rückstand die kostbaren Metalle wieder herauszuholen. Yttrium oder Europium zum Beispiel. Das haben die sächsischen Forscher zunächst an einem Ausgangsmaterial demonstriert, in dem besonders viel seltene Erden stecken, den Produktionsabfällen eines Leuchtmittelherstellers. Langfristig sollen die Gewürzmetalle aber auch aus ausgedehnten Leuchten oder Handy-Displays herausgeholt werden. Auch bei Magneten bietet sich ein Recycling an, denn sie enthalten ebenfalls eine relativ große Menge an seltenen Erdmetallen.
Also man wird beim Recycling da anfangen müssen, wo die Konzentrationen größer sind. Das wäre einmal der ganze Bereich der Magnetanwendungen, der Bereich der Elektromotoren. Dann sind in den Festplatten so kleine Motoren drin, wo auch seltene Erden drin sind. In einigen Windkraftanlagen sind selten Erden drin. Das wäre so ein Gebiet, das sich anbieten würde.
Inzwischen gibt es erste Forschungen zum Recycling von solchen wertvollen Magneten. Zwei Ansätze verfolgen die Wissenschaftler dabei. In Frankreich werden die Metalle zu einem feinen Pulver gemahlen, das bei der Herstellung neuer Magnete einfach untergemischt wird. Ein Viertel des Produkts kann aus recyceltem Material bestehen, ohne dass der neue Magnet an Leistungskraft verliert. Die zweite Möglichkeit erproben Forscher der Fraunhofer Gesellschaft in Hanau. Sie schmelzen die magnetischen Metalle und stellen aus der Schmelze einen neuen Magneten her. Das klappt noch nicht in großem Maßstab, aber es ist ein Anfang, denn die Experten sind sicher, ein rohstoffarmes Land wie Deutschland kann es sich langfristig nicht leisten, auf das Recycling der kostbaren Hightech-Metalle zu verzichten.
Seltene Erden zu recyceln, das ist also eine Option für die Zukunft. Ein Verfahren dafür ist, wie wir gehört haben, in Hessen entwickelt worden, im Industriepark Hanau-Wolfgang von der Fraunhofer Projektgruppe für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie. Helmut Nordwig erklärt, wie dort ausgediente Magnete, zum Beispiel aus Windrädern, ihren Weg in neue Anwendungen finden.
Ohne Magnete keine Energiewende. In Windrädern stecken tonnenschwere magnetische Metallblöcke. Und auch Elektroautos fahren nur dank starker Magnete. Kostbar sind diese Metalllegierungen wegen der seltenen Erden, die darin enthalten sind, zum Beispiel Neodym und Dysprosium. Die kommen fast nur in China vor und die Versorgung ist nicht immer so zuverlässig, wie das die Industrie braucht.
Man hat das gesehen vor ca. 4 Jahren, als diese sogenannte Seltenerdkrise war, wo eben die Preise für diese Metalle stark gestiegen sind, sich vervielfacht haben in kürzester Zeit. Vielleicht in Zahlen gesprochen, zum Beispiel Dysprosium ist eine seltene Erde, kostet aktuell $300 pro Kilogramm, damals 3.000. Also die Preise sind damals eben enorm in die Höhe geschossen. Und die Situation wie damals kann sich eben wiederholen.
So die Einschätzung von Oliver Diehl von der Fraunhofer Projektgruppe in Hanau. Er hat deshalb ein Verfahren entwickelt, um das Material starker Hightech-Magneten zu recyceln. Die werden dafür zunächst geschmolzen.
Über eine Induktionsspule, das heißt wie im Induktionsherd zu Hause, müssen Sie sich vorstellen, dass Sie also induktiv, berührungslos das Metall aufschmelzen, temperaturmäßig so über 1200 Grad. Das wäre der Schmelzpunkt für diese Legierungen. Und diese Schmelze wiederum wird in dem Verfahren durch eine Düse auf ein rotierendes Kupferrad gegossen.
Kupfer leitet die Wärme sehr gut und kühlt deshalb das Material augenblicklich ab. Dabei erstarrt die Magnetlegierung auf dem Rad zu Flocken, die manchmal an Cornflakes erinnern. Deren innere Struktur nennen Fachleute ein metallisches Glas. In einem Glas liegen die Atome ungeordnet nebeneinander. Hier ist das genauso, weil die Metalle gar keine Zeit haben, Kristalle zu bilden. Das wäre auch nicht erwünscht, denn es würde die Qualität des Magneten herabsetzen.
Im nächsten Schritt, nach diesem rasch Erstarren, wird das Material dann gemahlen zu Pulver und unter Hitze gepresst und anschließend in die endgültige Form gebracht. So ein Zusammenbacken, wo eben nochmal natürlich auf der Mikrostrukturebene sich Veränderungen einstellen durch dieses Pressen und durch die Hitze, aber eben kein erneutes Aufschmelzen der Legierung.
Das klingt umständlich, aber nur so kann ein neuer Magnet in bester Qualität gefertigt werden. In einer Demonstrationsanlage zeigen die Hanauer Forscher, dass das Verfahren technisch funktioniert. Doch es gibt noch ganz andere offene Fragen, sagt der Fraunhofer Forscher Oliver Diehl.
Und zwar gibt es aktuell auch keinen Recycling-Kreislauf, keine Sammlung für diese selten erdhaltigen Materialien. Das heißt, hier muss erstmal auch ein entsprechender Kreislauf aufgebaut werden, eine logistische Kette. Und technisch betrachtet müssen auch diese Magnete dann noch aus Elektromotoren oder anderen Gerätschaften ausgebaut werden.
Was bis jetzt noch nicht vorgesehen ist. Erst wenn diese Probleme gelöst sind, kann ein Recycling der kostbaren Magnete beginnen.
Helmut Nordwig. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Sendungen der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hr-inforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.